Und damals hatten wir eben nach diesen verletzlichen Körpern gesucht. Über verschiedene sprachliche Eingaben haben wir versucht, die zu erzeugen. Da sind berührende Bilder dabei rausgekommen. Und einige Monate später erschien eine neue Version von DALL-E und wir hatten uns total gefreut, weil wir dachten irgendwie, erstmal wird die Qualität besser oder das Verständnis der AI von dem, was wir von ihr wollen. Aber was wir herausfanden ist, dass sie viel regulierter vorgeht, dass ein Großteil aller Befehle, die wir entwickelt hatten, dieser Prompts, die wir entwickelt hatten, nicht mehr möglich waren, weil sie gegen die Richtlinien der AI verstößt.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.
Ihr hört Voices of Dance. Tanz Digital ist zurück mit einer neuen Staffel rund um XR, Extended Reality im Tanz. In den nächsten Folgen nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise, in der wir die Grenzen zwischen physischer und digitaler Kunst verschwimmen lassen. Wir sprechen mit Tanzschaffenden, Gamern und Technologieexperten, die uns Einblicke in innovative Projekte und kreative Prozesse geben. Wie kommen Games und Tanz zusammen? Welche Möglichkeiten und Schwierigkeiten treten insbesondere bei der Arbeit mit der Kunst vom Tanz und neuen Technologien auf? Und wo können diese Stücke präsentiert werden? Mein Name ist Julia Decke, ich bin die Projektleitung von Tanz Digital und habe einige aus der Tanz Digital Community getroffen. In dieser Folge treffe ich auf Nadja Sophie Eller und Tobias Stab. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Tobias, Nadja, vielleicht für unsere Zuhörer einfach mal würde ich mich freuen, wenn ihr euch jeweils einmal kurz in 2-3 Sätzen vorstellen könntet.
Mein Name ist Tobias Stab. Ich arbeite als Künstler, ich würde sagen, zwischen zeitgenössischem Tanz und bildender Kunst oder digitaler Kunst. Und arbeite aber auch als Kurator und leite da unter anderem das internationale Dance Festival in München.
Hallo, mein Name ist Nadja Sophie Eller. Ich arbeite vorwiegend als Bühnenbildnerin im Bereich Tanz, Theater und Tobias und ich, wir arbeiten zusammen als bildende Künstler für Videoinstallationen, so zwischen Digitalem und Tanz und Videoarbeiten, ja.
Das finde ich super spannend und da wollte ich euch einfach fragen, wie ist es denn dazu gekommen? Also wie habt ihr euch denn da arbeitstechnisch gefunden?
Wir haben ganz viel zusammengearbeitet bei Performances, bei denen Nadja die Bühne und auch die Kostüme zum Teil gemacht hatte und ich Regie geführt habe. Aber also neben dieser Partnerschaft verbindet uns auch so eine Partnerschaft im Leben. Das bedeutet, dass wenn wir so ein Stück oder eine Performance oder eine Arbeit, wie auch immer, machen, dann dadurch, dass wir zusammenleben, hört der Dialog darüber nie auf. Und irgendwann waren wir an einem Punkt, als es sich falsch angefühlt hat, das Ganze jetzt in Regie, Konzept, Bühne, Kostüm zu unterteilen, weil wir eh über alles im Dialog waren. Und weil wir das irgendwie als interessanter auch empfunden haben, so als auf Augenhöhe sich zu begegnen und als Kollektiv aufzutreten.
Und gibt es da manchmal auch in der Arbeitsweise dann auch mal so Unterschiede? Der eine sieht es so, der andere sieht es so? Oder sagt ihr, das ist eine perfekte Symbiose?
Na, ich glaube, eine perfekte Symbiose zeichnet sich auch dadurch aus, dass man ständig im Dialog ist und auch Sachen verhandelt. Also ich glaube, wir haben schon eine ähnliche Vision von den Dingen, aber man muss jeden Punkt, glaube ich, diskutieren, aber auf jeden Fall darüber im Austausch sein. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige daran, dass man nochmal so einen Abgleich hat. Also das ergibt sich daraus, also in einem Dialog alles, aber ich glaube, es ist wichtig, die zwei Seiten zu haben.
Ja, und dass wir Meinungsverschiedenheiten haben und dass es manchmal Reibungen gibt irgendwie. Das ist in dem Moment dann manchmal irgendwie so für den Moment schwer auszuhalten, dass es eine andere Meinung zu einer Sache gibt, aber meistens schon eine Stunde später ist man dankbar darüber irgendwie, dass man eine andere Perspektive hat und nicht in seiner eigenen die ganze Zeit festhängt. Ich muss sagen, diese Zusammenarbeit, seit wir die auch mehr so definiert haben, seitdem machen die Arbeiten noch mehr Spaß. Es ist viel schöner, das zusammen zu machen.
Ihr habt ja jetzt quasi euch auch mit KI beschäftigt, mit Avataren. Ihr wurdet über uns zum Beispiel auch gefördert mit dem Projekt Autonomous Avatar. Und wie seid ihr da an das Ganze rangegangen? Also wie kamt ihr auf die Idee?
Zu dem Projekt Autonomous Avatar? Also uns interessiert das Digitale, glaube ich, gar nicht so sehr wie die Schwelle zwischen Analogem und Digitalem. Also die Frage, wie übersetzt sich die Welt, in der wir leben, in andere Realitätsebenen? Was passiert an der Schwelle? Was passiert bei einer Übersetzung? Welche Fehler entstehen? Meistens sind es die Fehler, die uns am meisten interessieren. Ja? Also diese seltsamen Unheimlichkeiten oder Störungen, die immer beim Übergang entstehen. Und wir wollten eine Arbeit machen, bei der es darum geht, der Begriff Avatar kommt eigentlich aus der hinduistischen Theologie. Und da bezeichnet der Avatar eine Gottheit, die quasi eine Gestalt annimmt, eine Menschengestalt, um auf Erden zu sein. Ja? Und das wurde ja von Videogames und von der Entertainment-Industrie irgendwie so komplett absorbiert und adaptiert. Wir haben uns gefragt, weil wir so vom Tanz her dachten, was bedeutet das, einen Körper zu übernehmen, etwas anderes zu verkörpern? So ein Gedanke wie, kann ich mir einen Körper vorstellen, den ich nicht seit meiner Geburt besessen habe? Und was würde das bedeuten, in so einem Körper mich zu bewegen? Welche Schwierigkeiten treten da auf? Muss man da nochmal komplett durch die ganze Kleinkindphase gehen? Solche Fragestellungen waren interessant bei Autonomous Avatar. Und umgekehrt, wenn du in einem Körper bist, also aus der Perspektive eines Körpers denkst, was bedeutet es, wenn du nicht aus deinem eigenen Antrieb heraus dich bewegst, sondern durch Kräfte bewegt wirst, die von außen kommen? Also, wir erleben sowas, wenn wir auf einem Boot stehen, beispielsweise. Wir erleben sowas bei einem Erdbeben, aber eigentlich erleben wir es jeden Tag. Ja? Jedes Aufstehen, bei jedem Aufstehen müssen wir aufs Neue mit der Schwerkraft umgehen, die an uns zieht und uns zum Erdmittelpunkt hinzieht. Also diese Kräfte gibt es und die sind Tänzerinnen und Tänzern vielleicht in einer anderen Art und Weise bewusst als den normalen Menschen.
Also das ist ein dreiteiliger Abend, der aus einer Performance mit zwei Tänzern besteht, einem vorproduzierten Video für den Full Dome und dann nochmal einem interaktiven Teil mit Motion Capture Anzügen. Und das Schöne eigentlich an dem Gerüst, das wir gerade aufbauen, und das ist, glaube ich, auch das, was wir gerade suchen für unsere Arbeit, dass man die Arbeiten in unterschiedlichen Formaten zeigen kann. Also wir haben auch eine Videoarbeit daraus gemacht, also eine einkanälige Videoarbeit, die man in der Ausstellung sehen kann. Und so suchen wir gerade eigentlich die Formate auszutesten, wie wir unsere Arbeit präsentieren können.
Ja, weil die Premiere war ja im Planetarium. Mhm. Wie seid ihr denn da an diese Kooperation rangegangen oder wie seid ihr darauf gekommen?
Ich muss gestehen, ich war noch nie in einem Planetarium, bis ich mit dem Dive Festival zu tun hatte und habe seitdem aber enorm viel Zeit in diesen Gebäuden verbracht, die was total Faszinierendes haben. Und aus dieser Kollaboration mit dem Planetarium, das startete 2019, kam der Gedanke, ob man nicht in so einem Raum etwas machen könnte, was diese Live-Art-Performance zusammen in einem Raum mit echten Körpern zu sein und diesem immersiven Medium, dieser riesigen Leinwand als Projektionsfläche für 11 oder 14 Beamer, ob man das nicht zusammen denken kann. Und so kamen wir auf die Idee, überhaupt mit dem Planetarium als Ort zu kollaborieren.
Mhm. Und du hast es schon angesprochen, das Dive-Festival, wird es denn da eine neue Ausgabe geben? Und auf welche Künstler konzentriert ihr euch da? Also welche Künstler können sich denn auch zum Beispiel bewerben oder kann man sich denn bewerben?
Ja, also wir machen das biennal. Seit 2019 gab es 3 Ausgaben bis jetzt. Wir sind natürlich die ganze Zeit auf der Suche nach interessanten Formaten, die, diesen immersiven Gestus, die dieses wirkliche Eintauchen ermöglichen können. Ne? Und wir versuchen auch die ganze Zeit irgendwie Formate zu präsentieren, die das Ganze nicht nur als so reinen Eskapismus, also Weltflucht irgendwie in immersiven Medien verstehen, sondern die möglicherweise auch reflektieren, in was für eine Gesellschaft wir gerade leben, mit so vielen Kontrollmechanismen, also Politik, Werbung, überhaupt dieses ganze durchökonomisierte Welt, in der wir leben und sprechen, will uns quasi permanent in irgendeiner Form eintauchen lassen, auf dass wir Dinge tun, die wir vielleicht zuvor nicht tun wollten. Dafür zu sensibilisieren, das war auch immer so eine Idee und ein Grundgedanke, um so ein Kunstfestival zu machen. Weil sonst könnte man viele tolle Entertainment-Formate einfach präsentieren. Aber wenn du fragst, nach was wir auf der Suche sind, nach was für Formaten wir auf der Suche sind, dann idealerweise welche, die so auch diese Reflexionsebene mit reinbringen. Ja.
Und wann wird das nächste Dive-Festival stattfinden?
Ja, voraussichtlich nächstes Jahr, in 2025, im Herbst traditionsgemäß. Das Problem und die Herausforderung jedes Mal beim Dive-Festival ist, die Finanzierung hinzubekommen, ganz klar. Ne? Es ist so, die Förderung von Festivals ist schwieriger geworden. Das wissen, glaube ich, alle, die mal Festivals gemacht haben. Und in dem Fall hängt es maßgeblich davon ab, welche Institutionen, welche Stiftungen wir dazu bringen, irgendwie dieses Projekt weiter zu fördern, weil es natürlich den internationalen Charakter, den es immer hatte, beibehalten soll. Ansonsten macht das nur mittelbar Sinn für uns, wenn wir das jetzt runterschrauben müssten auf ein kleineres Maß.
Also seht ihr da so eine Gefahr seitens der KI, vielleicht auch für die darstellenden Künstler oder die Arbeit damit?
Wenn man anfängt in der KI bei diesen wie Midjourney oder DALL-E, sich damit auseinandersetzt, menschliche Körper zu erzeugen in diesen Prompts, also Text-to-Image-Funktionen, dann stellt man relativ schnell fest, dass natürlich eine KI ähnlich wie ein Instagram-Filter aufgebaut ist, um einen idealisierten menschlichen Körper darzustellen. Und unser Ansatz ist es meistens, die anderen Seiten irgendwie herauszukitzeln aus der KI und die Prompts auch in Fehler zu steuern, sage ich mal. Also um auch mal quasi die offenen Stellen dieser glatten Oberfläche zu erforschen. Und also ich denke, dass man, also KI ist da und natürlich kann man oder sollte man sie nicht unreflektiert verwenden. Ich glaube nicht, dass sie, ich will sie nicht als das Böse oder eine Bedrohung sehen, sondern eher als spannendes Tool. Aber ich glaube, das ist gerade eben die Auseinandersetzung, die so spannend ist, also in der Welt zwischen die perfekte Oberfläche und dem, was vielleicht darunter ist, dem Fehler, den wir da suchen.
Ja, yeah. In der Arbeit mit KI, was uns sehr fasziniert, gibt es ja so mehrere Momente, die sehr unangenehm sind. Ja, also ich will jetzt auch keine Dystopie herbeibeten, aber es ist doch auffallend, dass, weil ich habe die Diskussion immer wieder mit Leuten, es ist auffallend, dass KI einfach die neue Technologie ist, die Überhand nimmt und gerade sämtliche Bereiche des Lebens und Arbeitens einnimmt. Ja? Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, wie sehr das jetzt bereits der Fall ist. Und es gibt eigentlich keine oder kaum regulierende Kräfte. Ja? Die Frage ist also nicht, wollen wir mit AI arbeiten oder nicht, sondern die Frage ist vielmehr, die Aussage ist vielmehr, es kommt eh. Wir haben keine Chance, also gehen wir besser damit um. Ne? Diese Idee, da überhaupt nicht gefragt zu werden und diese Unaufhaltbarkeit dieser Technologie, das hat was Bedrohliches und was Unangenehmes. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die man im Umgang mit AIs, im künstlerischen Umgang mit AIs relativ schnell lernt. Zum Beispiel bei den letzten Arbeiten, die wir gemacht haben, haben wir gemerkt, dass AIs per se erstmal sich auf weiße Körper konzentrieren. Also es scheint eine Art von Rassismus im Denken von so einer AI implementiert zu sein. Beziehungsweise, wer programmiert sie, auf was hat die AI Zugriff und warum tendiert sie immer dazu, eine bestimmte Art von Körperlichkeit auszuspucken? Das ist so eine Frage, die wir uns stellen. Dann das andere ist, wir arbeiten mit Körpern und uns interessieren eben nicht allein diese glatten, opaken und perfekten Körper, sondern was wir suchen, ist eigentlich immer die Verwundbarkeit, die Sterblichkeit, die Schönheit in einem Kranken, in einem Sterbenden, in einem verletzlichen Körper. So, die von der AI entstehen zu lassen, ist immer schwieriger. So, es gibt es also doch regulierende Kräfte an der AI, finden wir heraus, aber die sind nicht da, um irgendwelche möglichen Gefahren auszumerzen, sondern da scheint so eine Art Puritanismus immer mehr mit einprogrammiert zu werden. Sprich, wir haben angefangen mit DALL-E und mit Midjourney zu arbeiten. Am Anfang der Reise konnten wir noch...
Das war im November, Oktober letzten Jahres, wo wir die Phantom Visions angefangen haben, also Herbst letzten Jahres. Mhm.
Genau, und damals hatten wir eben nach diesen verletzlichen Körpern gesucht. Über verschiedene sprachliche Eingaben haben wir versucht, die zu erzeugen. Da sind berührende Bilder dabei rausgekommen. Und einige Monate später erschien eine neue Version von DALL-E und wir hatten uns total gefreut, weil wir dachten irgendwie, erstmal wird die Qualität besser oder das Verständnis der AI von dem, was wir von ihr wollen. Aber was wir herausfanden ist, dass sie viel regulierter vorgeht, dass ein Großteil aller Befehle, die wir entwickelt hatten, dieser Prompts, die wir entwickelt hatten, nicht mehr möglich waren, weil sie gegen die Richtlinien der AI verstößt. Das heißt, erstmal geht es darum, jeden vermeintlich anstößigen Inhalt zu vermeiden. Und wiederum sich viel mehr auf eine bestimmte Ideologie, die der AI implementiert ist, zu konzentrieren. Und das war extrem interessant, weil wir mitten im Prozess an eben einem Projekt waren und wir merkten, dass die Dinge, die wir vor einigen Monaten noch programmieren konnten oder die wir herstellen konnten, nicht mehr möglich waren.
Und wo seht ihr da die Zukunft? Also was denkt ihr, in welche Richtung das geht oder... Meint ihr, da kommt noch was on top oder meint ihr, geht jetzt genau in die falsche Richtung? Wie seht ihr die Zukunft mit den neuen Technologien? In eurer Arbeit natürlich.
Ja. Also ich glaube, das Spannende ist gerade, dass sich gefühlt alle 3 Monate bis 6 Monate sich die Welt komplett einmal dreht und die Technologie was ganz Neues kann. Und das ist erstmal für mich was Spannendes, weil da kommt was Neues und man muss es erforschen, für sich bewerten. Aber als erstes ein interessanter Moment, dass so viel möglich ist. Also die neue Version dieses Sora, eine Video-Erstell-KI, soll bald released werden und das sind natürlich also nicht mehr Standbilder, die gepromptet werden, sondern Bewegtbild und so glaube ich, kommen alle paar Monate wird was Neues auf den Markt kommen und ich erstmal ein spannender Zeitpunkt, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, mit jedem Release muss man sich erstmal auseinandersetzen und man kann es nicht durchweg positiv bewerten, aber erstmal spannend, dass so viel Neues gerade entsteht.
Ja, außerdem verändert sich unsere komplette Lebenswirklichkeit. Also der Arbeitsmarkt sowieso, ja, also bis auf absehbare Zeit ist es, glaube ich, ausgemachte Sache, dass solche riesigen Sektoren wie die Verwaltung abgeschafft werden, weil AIs das einfach besser können. Das bedeutet aber riesige gesellschaftliche Effekte. Ne? Was machen all diese Leute? Womit werden die beschäftigt? Ist ja auch interessant, dass ausgerechnet jetzt nicht mehr von der Linken, sondern von der rechten rechten und liberalen Seite auf einmal der Vorschlag für ein bedingungsloses Grundeinkommen lauter wird, weil die denken natürlich auch, wie beschäftigen wir all diese Leute, wie schaffen wir den sozialen Frieden? Also auf einmal verschiebt sich sowas und das ist eben nicht ein kleiner Teil, sondern das sind wirklich große Teile unserer Gesellschaft. Dann, was Nadja gerade ansprach mit der Frage nach Bildern, deswegen haben wir natürlich auch so viel mit diesen generierten Bildern oder in Zukunft möglicherweise mit generierten Videos gearbeitet, weil die Frage nach, wie kann man die Realität oder die unterschiedlichen Realitätsebenen noch unterscheiden? Ne? Also als ein Foto mal ein Referent in der Wirklichkeit hatte, diese Zeiten sind seit langem vorbei, ja, und dass wir bald überhaupt nicht mehr unterscheiden können, ob ein Text von einer KI generiert wurde oder ob ein Video von einer KI generiert wurde. Im Moment gibt es da natürlich noch so bestimmte Anzeichen und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr identifiziert man so bestimmte Ähnlichkeiten. Aber das wird unsere grundlegende Sicht auf die Welt, stellt das in Frage. Und das ist spannend auf der einen Seite, aber es ist natürlich auch irgendwo ein Blick in den Abgrund. Und wohin die Reise geht, wissen wir nicht. Aber ich glaube, an dieser Schwelle oder an diesen Entwicklungslinien wollen wir arbeiten, weil die eben so große Veränderungen zeitigen.
Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke dir.
Danke.
Ihr wollt nichts mehr verpassen rund um das Thema Tanz Digital? Dann abonniert unseren Kanal auf Instagram. Und falls ihr uns persönlich kennenlernen wollt, kommt zu unserem Tanzdigital-Sommercamp am 10. August in Neustrelitz. Alle Infos findet ihr auf Instagram oder tanzdigital.de.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.